Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Mit gutem Gewissen Lebensmittel einkaufen. Das ist nicht sehr einfach. Ja, Tüten überall, Plastikverpackungen, lange Transportwege, zweifelhafte Produktionsprozesse. Ist es fair? Ist es bio? Ist es möglicherweise Fleisch? Und überhaupt, wie klimaneutral ist denn das alles, was wir da kaufen? In Deutschland gibt es ja einen Wust aus Labeln und Zertifikaten.
Das Problem ist, dass sie wenig transparent und nachvollziehbar sind. Und das ist immer Werbung für einzelne Hersteller. Aber wie soll das eine tatsächliche Hilfe für eine nachhaltige Kaufentscheidung sein?
Die Dänen, die sind da was am Planen dran. Eine Klimaplakette nämlich auf Lebensmitteln. Was dahinter steckt, das hört ihr in dieser Podcast-Episode des Updates. Außerdem müssen wir darüber sprechen, was die AfD vorhat.
Sie hat ein Lehrerportal freigeschaltet, hier in Hamburg angefangen, auf dem Menschen Lehrer denunzieren können, wenn die ja nicht das sagen im Unterricht, von dem die AfD-nahen Menschen meinen, dass das gut wäre. Ist natürlich eine Provokation. Wir lassen uns ein bisschen provozieren. Ich glaube, man muss drüber reden.
Ja. Armin Himmelrath, unser Bildungsexperte, auch in dieser Podcast-Folge. Und Papst Franziskus hat es auch ins Update geschafft mit dieser Aussage in einer seiner Predigten.
Es ist nicht richtig, einen Menschen, egal wie klein, zu töten, um ein Problem zu lösen. Das wäre, wie wenn man einen Auftragsmörder anheuert, um ein Problem zu lösen.
Wir fragen nach, was ist eigentlich aus dem moderaten, modernen Papst geworden? So wie wir ihn zumindest am Anfang erlebt haben, oder täuschen wir uns? Der Podcast des Updates vom 10.10.18. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die AfD will weiter und am liebsten noch mehr denunzieren. In mehreren Bundesländern will sie im Netz Portale freischalten, auf denen sich zum Beispiel Schüler anonym melden und dann über zu kritische und zu linke Lehrer sich beschweren können. In Hamburg ist diese Website schon am Start. Darüber haben wir bereits berichtet hier in Deutschlandfunk Nova. Und jetzt hat die AfD angekündigt, in begründeten Fällen, wie sie sagen, diese Lehrer dann bei der Schulaufsicht zu melden, denn politische Einflussnahme im Unterricht. Das dürfen Lehrer so nicht und es gibt die Vermutung, dass die AfD sich darüber ärgert, wenn Lehrer eher linke oder grüne Einstellungen haben und diese möglicherweise an Schülerinnen und Schüler weitergeben könnten. Grund für uns mal zu schauen, was dann eigentlich passieren würde. Hier in Deutschlandfunk Nova, unser Reporter und Schulexperte Armin Himmelrath ist zugeschaltet aus Hamburg. Hallo.
Hallo.
Armin, was passiert denn, wenn so eine Beschwerde eingereicht wird?
Ohoho, die Frage taucht ganz, ganz tief ein ins Verwaltungsrecht, ins Deutsche. Denn dann muss man schauen, was ist das denn eigentlich für eine Beschwerde? Es gibt verschiedene Beschwerdearten. Wir kennen vielleicht am ehesten die Dienstaufsichtsbeschwerde. Das ist dann, wenn jemand, der Amtsträger ist, wie das heißt, also ein Lehrer zum Beispiel, seine Dienstpflicht verletzt. Das wäre etwa, wenn eine Lehrerin, ein Lehrer Klassenarbeiten aufgibt, die aber nicht korrigiert und jahrelang liegen lässt, keine Noten gibt. Das wäre eine Dienstpflichtverletzung, dann Dienstaufsichtsbeschwerde. Wir haben aber auch sowas wie eine Sachaufsichtsbeschwerde. Das ist, wenn jemand was Falsches erzählt, also der Lehrer sagt, Deutschland besteht rechtlich in den Grenzen von 1937 fort, dann wäre das Grund für eine Sachaufsichtsbeschwerde. Und es gibt noch die Fachaufsichtsbeschwerde, das ist bei falschen Entscheidungen. Also ein Schüler hat nur 3 auf dem Zeugnis, wird dann nicht versetzt. Das ist eine fachlich falsche Entscheidung und dann kann man eben die einreichen. Das Problematische ist, dass es natürlich in vielen Fällen nicht eindeutig ist, worüber man sich beschwert, wenn zum Beispiel ein Lehrer hergeht und sagt, die AfD ist rechtspopulistisch und undemokratisch, dann ist das keine juristische Wertung und auch wahrscheinlich nicht so ganz falsch, aber eben eine Wertung und ist dann eben der Streitpunkt.
So, und wenn so ein Lehrer jetzt gemeldet wird, wie läuft das dann?
Also die Beschwerde geht ja in aller Regel an die Vorgesetzten oder einen Vorgesetzten, das ist entweder die Schulleitung, der Schulleiter, die Schulleiterin oder das Schulamt, was nochmal darüber steht, die schauen sich das an, diese Beschwerde, das müssen sie. Und dann ist wirklich alles möglich von, wir stellen sofort ein, weil wir sehen, dass das Unsinn ist, bis hin zu einem förmlichen Disziplinarverfahren mit dienstrechtlichen Konsequenzen am Ende. Also könnte der Rausschmiss aus dem Beamtenstatus sein im schlimmsten Fall. Mhm. Oder eben sogar Strafanzeige. Wichtig ist, wer die Beschwerde einreicht, also wer sich beschwert, der hat zwar Anspruch auf eine Antwort, aber keinen Anspruch auf eine Begründung. Das ist ganz interessant. Es reicht also, wenn das Schulamt dann ein paar Wochen später einen Brief schreibt und sagt, das Verfahren ist eingestellt, tut uns leid.
Heißt das, dass das Schulamt quasi völlig unkontrolliert entscheiden kann?
Nein, das heißt natürlich nicht, denn es gibt klare, eindeutige Regelungen rechtlich. Also wenn es um Gewalt geht, wenn es um Missbrauch geht, dann ist natürlich logisch, dass die da auch einschreiten müssen und nicht frei entscheiden können. Aber sie können eben auch sagen bei dieser Bewertung, das klingt so sehr nach Denunziation, das stellen wir sofort ein. Oder es ist so absurd, absurd, dass das ganz Blödsinn ist. Also wenn eine Beschwerde kommt und da heißt es dann, die Lehrerin verhext ihre Klasse, dann ist klar, dass die da nicht weiter aktiv werden. Dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen. Man kann diesen Lehrer anhören, man kann seine Vorgesetzten anhören, es können Gutachten dazu eingeholt werden, das hängt also immer vom Einzelfall ab. Man könnte auch Zeugen befragen, das ist aber bei Schülern dann wiederum ganz schwierig, weil das ja Minderjährige sind, also eine ganz, ganz komplizierte Situation. Grundsätzlich gilt eigentlich schon, wenn ein Lehrer sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt und vor allem auch der Schulgesetze, dann ist es ein großer Ermessensspielraum und da muss eigentlich schon ziemlich viel passieren, bevor der einen auf die Nase kriegt. Und wenn man sich die Schulgesetze dann tatsächlich mal anschaut, ich habe das mal in Berlin gemacht zum Beispiel, das ist schon beeindruckend, wie eindeutig das ist. In Berlin steht, jetzt kommt ein Zitat, Ziel muss die Herausbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten. So sollen Schüler ausgebildet werden. Dazu wird dann noch gesagt, die müssen für Demokratie sein, für Menschenwürde, für die Gleichstellung der Geschlechter. Das ist schon wirklich sehr, sehr eindeutig.
Mhm, finde ich aber auch. Also, welchen Effekt kann die AfD denn dann erzielen mit ihrer Denunziation?
Ich vermute, juristisch wird da wenig zu holen sein für die, aber man kann das ja schon so auch deuten und so würde ich das auch deuten, durchaus als den Versuch, da institutionalisiertes Mobbing auszuüben und einfach auch sowas ein bisschen wie üble Nachrede vielleicht auf den Weg zu bringen oder so üble, naja, Nachrede ist dann schon wieder juristischer Begriff, aber so einfach jemanden in ein schlechtes Licht zu rücken. Was das natürlich auf jeden Fall auslöst, es gibt mehr Arbeit in den Schulbehörden, denn es ist klar, wenn so eine Meldung kommt, sie müssen das zumindest erstmal sich angucken, sie müssen eine kurze Meinung sich dazu bilden und selbst wenn es unbegründet ist, müssen sie den Absagebrief schreiben. Das ist schon unnötiger Arbeitsaufwand, aber möglicherweise ist das ja genau das Ziel der AfD, dass die Behörden mit Arbeit überfluten wollen.
Unser Bildungsexperte Armin Himmelrath darüber, was passiert, wenn die AfD Lehrerinnen und Lehrer der Schulaufsicht melden, weil sie meinen, diese würden politischen Einfluss zum Beispiel auf die Schüler nehmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lasst uns mal über den Papst sprechen. Papst Franziskus. Eine Predigt von ihm sorgt gerade für Aufsehen, in der ging es um das biblische Gebot, du sollst nicht töten. Und Franziskus hat dabei auch über Abtreibungen gesprochen und er hat gesagt,
es ist nicht richtig, einen Menschen, egal wie klein, zu töten, um ein Problem zu lösen. Das wäre, wie wenn man einen Auftragsmörder anheuert, um ein Problem zu lösen.
Abtreibungen als Auftragsmord. Dieser Vergleich ist bei einigen Gläubigen auf dem Petersplatz gut angekommen. Bei vielen anderen Menschen sorgt er für Verwirrung und Empörung. Wir sprechen drüber mit unserer Deutschlandfunk Nova Religionsexpertin Christiane Florin. Christiane, hat es dich überrascht, dass Franziskus zu so einem drastischen Vergleich greift?
Ja und nein. Einerseits ist klar, dass ein Papst kein Femen-Aktivist ist, sondern die katholische Lehre vertritt und die besagt, nach dem Verschmelzen von Ei- und Samenzelle ist da ein Mensch und nicht einfach nur ein Zellhaufen oder Zellgewebe, das man entfernen kann. Sagt ja auch das Bundesverfassungsgericht, ein Embryo hat eine Würde. Aber wenn Franziskus bisher über das Thema Abtreibung gesprochen hat und zu einem Vergleich gegriffen hat, dann hat er meistens gesagt, man darf Menschen nicht wegwerfen, man darf die nicht entsorgen wie Müll. So hat er es zum Beispiel mal Anfang 2014 vor Diplomaten gesagt. Aber überraschend ist es für mich, dass er ausgerechnet jetzt darüber spricht. Ausgerechnet jetzt, wo ja bekannt geworden ist, welches Leid die katholische Kirche Kleriker ja schon geborenen Kindern angetan hat. Und dass er jetzt die Abtreibung verdammt, gleich nachdem er den Krieg verdammt hat, das finde ich schon bemerkenswert.
Wie erklärst du dir das?
Ja, wenn man die Passage genau anschaut, dann sieht man, dass es ihm besonders um Kinder mit Behinderungen geht. Also dahinter steht eigentlich die Frage, die er aber leider nicht stellt, wie sollen Paare damit umgehen, wenn sie erfahren, dass sie ein Kind mit einer Behinderung erwarten. Und wer sich mit dem Thema auskennt, der weiß, das ist ja eine schwere Entscheidung. Es gibt Zeitdruck und es gibt sicherlich auch Druck auf die Paare, sich gegen das Kind zu entscheiden. Davon berichten ja Betroffene. Aber wer dann, wie der Papst, so vom römischen Hochsitz aus verkündet, dass eine Abtreibung in diesem Fall einem Auftragsmord gleichkommt, der kann ja nicht erwarten, dass er als Gesprächspartner gerade für Menschen in so einer Situation überhaupt noch in Frage kommt, dass er überhaupt noch ernst genommen wird. Und wenn dem da Leute auf dem Petersplatz zujubeln, dann glaube ich auch nicht, dass die in so einer Situation gewesen sind, sondern die wollen ja kein Nachdenken, kein Abwägen, sondern die wollen einfach Bestätigung. Damit bestätigt man, das muss man auch sehen, vor allem rechtskatholische Kreise.
Aber als Franziskus vor ein paar Jahren als Papst angefangen hat, da hatten viele das Gefühl, der ist etwas moderater, er ist modern unterwegs, auf eine gewisse Art irgendwie anders als die anderen Päpste davor. Hat der Eindruck damals getäuscht?
Nein, der Eindruck hat nicht getäuscht. Er hat ja gleich am Anfang seiner Amtszeit 2013 über Homosexuelle gesagt, wer bin ich, darüber zu urteilen. Das war ja nicht nur ein ganz neuer Ton, das war auch eine ganz neue Haltung, eine andere Haltung als die seiner Vorgänger zu dem Thema, die das immer verdammt haben und gesagt haben, schwere Sünde und so weiter. Er hat auch verfügt, dass Frauen, die abgetrieben haben, nicht mehr exkommuniziert werden, also ja von den Sakramenten ausgeschlossen werden, dass ihnen bei der Beichte vergeben werden kann. Er hat auch gesagt, die Kirche soll nicht ständig moralische Felsblöcke auf die Leute werfen, und damit meint er sicherlich auch nicht dauernd die Frauen kontrollieren. Und er hat auch kritisiert, wenn sich die Kirche nur mit Sex- und Unterleibsthemen befasst hat. Also all das, das hat er schon auch gesagt. Aber er hat sich verändert. Er redet ja in letzter Zeit auch ziemlich wirr, wenn man an seine Äußerung im Flugzeug über die Kinder mit homosexuellen Neigungen denkt, die zum Therapeuten gehen sollen.
Würdest du sagen, er knickt eher ein momentan unter dem Druck vieler anderer mächtiger Kirchenmänner, oder hat er sich selbst dem System angepasst über die Jahre?
Ja, da müsste man natürlich spekulieren und psychologisieren. Ich glaube, dass dieses System, katholische Kirche, diese absolute Monarchie letztlich jedem Grenzen aufzeigt. Und von seinen Reformen, die er vielleicht ehrlich gewollt haben mag, ist ja jetzt gar nichts mehr zu spüren. Alles ist festgefahren und manches geht auch zurück. Ja, gerade vor ein paar Monaten hat ja der Vatikan wieder gesagt, es wird niemals Priesterinnen geben. Also man betoniert bestimmte Positionen. Das Imperium schlägt wirklich zurück. Ich denke, beim Thema Missbrauch hat Franziskus Fehler gemacht. Und er verliert jetzt jede Unterstützung. Die Liberalen sind enttäuscht von ihm und die Konservativen, die trauern ohnehin Benedikt dem 16. und Johannes Paul dem 2. nach. Also da kommen verschiedene Faktoren zusammen, systemische und persönliche. Es ist ein alter Mann in einem alten System, das unbedingt alt bleiben will.
Deutschlandfunk Nova, Religionsexpertin Christiane Florin über die umstrittene Predigt von Papst Franziskus, in der er quasi Abtreibungen mit Auftragsmorden vergleicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ganz viele würden sich das wünschen, dass sie eine Staatsbürgerschaft in der EU haben. Andere kriegen es einfach gegen Geld. Staatsbürgerschaft gegen Geld, ohne dass man in dem Land lebt oder sonst irgendwas damit zu tun hat. Das geht hier bei uns in Europa. Die Organisation Transparency International und Global Witness haben heute einen Korruptionsbericht veröffentlicht und vor genau so einem Passhandel gewarnt. Damit könnten nämlich auch Kriminelle plötzlich ein Aufenthaltsrecht in der EU bekommen, sagen sie. Sabrina Loy aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion bei mir im Studio. Du hast dir diesen Korruptionsbericht angeschaut. Pass gegen Geld. Machen das alle Mitgliedstaaten?
Nee, nicht alle. Deutschland zum Beispiel nicht. Aber in 12 EU-Staaten kann man sich eine Aufenthaltsgenehmigung gegen Geld besorgen. In Spanien, Portugal oder noch EU-Land Großbritannien zum Beispiel. Und in 4 Ländern gibt es gegen Geld sogar die Staatsbürgerschaft, nämlich in Malta, Zypern, Österreich und Bulgarien.
Staatsbürgerschaft gegen Geld. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Wird das dann einfach wirklich verkauft? Geht es da um große Summen?
Indirekt verkauft, große Summen ja. Also in der Regel fordern die Länder dafür Investitionen. Heißt, wenn jemand beispielsweise die Staatsbürgerschaft von Zypern will, dann muss er Immobilien im Wert von mindestens 500.000 Euro auf Zypern kaufen und dann nochmal 2 Millionen in einen nationalen Entwicklungsfonds investieren. In Griechenland kommt man mit 250.000 Euro etwas günstiger weg. Mhm. Da gibt es aber auch nicht die Staatsbürgerschaft, sondern in Anführungsstrichen nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Für die Länder ist das ein Geschäftsmodell. Allein Zypern hat so in den letzten 5 Jahren 4,3 Milliarden Euro eingenommen, sagt Transparency International. Und die Organisation geht davon aus, dass auf diese Weise in den letzten 10 Jahren mindestens 6.000 europäische Staatsbürgerschaften verkauft wurden und fast 100.000 Aufenthaltsgenehmigungen, vor allem an reiche Russen, Chinesen und Inder, die eben mit den jeweiligen Ländern nichts zu tun haben.
Und davor warnen Transparency International und Global Witness in dem Bericht ja. Warum? Welche Gefahr steckt genau dahinter?
Also die sagen, dass zu wenig kontrolliert wird, wer dadurch Zugang zur EU bekommt. Beispielsweise hätten hätten Lettland, Ungarn und Großbritannien in 90% der Bewerbungen um eine Aufenthaltsgenehmigung diese dann auch vergeben. Und in Malta können zum Beispiel auch unter, wie sie es nennen, besonderen Bedingungen Menschen die Staatsbürgerschaft bekommen, die vorbestraft sind oder gegen die gerade ein Verfahren läuft. Und Global Witness, die in dem Bericht ja mitgearbeitet haben, sagen, klar, wenn du dir auf zweifelhaften Weg eine Menge Geld irgendwo angeschafft und angehäuft hast, ist es nicht nur verlockend, sondern auch schlau, dir einen anderen Ort als mögliche Heimat zu sichern, weit weg von dem Ort, wo du das Geld geklaut hast. Mhm. Die sagen also, dieses Programm, goldenes Visa-Programm nennen die das, das öffnet vor allem auch Kriminellen die Türen zur EU und die könnten so vor Strafverfolgung geschützt werden und sogar Reisefreiheit bekommen oder hier Unternehmen aufbauen in der EU, also zum Beispiel auch Geld waschen. Und damit wäre eben die Integrität und die Sicherheit der EU in Gefahr, sagt Lord Brillo von Transparency International.
The EU integrity and the collective security of EU nation is undermined.
Die Organisation fordert deshalb unter anderem, dass es einen EU-weiten Informationsaustausch geben sollte zu Visa-Anträgen und dass Sanktionswerkzeuge eingeführt werden gegen EU-Mitgliedstaaten, deren Visapraxis ihrer Meinung nach die kollektive Sicherheit bedroht.
Tut denn die Europäische Union schon irgendwas dagegen, beziehungsweise kann sie überhaupt was dagegen tun?
Nee. Also an wen und nach welchen Kriterien die Mitgliedsländer ihre Pässe oder Aufenthaltsgenehmigungen vergeben, entscheiden die Staaten selbst. Aber ein Sprecher von Jean-Claude Juncker sagte, dass sie das im Auge hätten und im Dialog mit den einzelnen Ländern seien.
Wichtig für uns ist, dass es eben diese echte Verbindung zwischen dem Antragsteller und dem jeweiligen Staat gibt.
Ja, also aber genau das scheint ja bei diesem goldenen Visa-Programm zumindest im Moment noch nicht der Fall zu sein.
Pass gegen Geld. In einigen EU-Mitgliedstaaten gibt es eine Aufenthaltsgenehmigung oder sogar eine komplette Staatsbürgerschaft, wenn man nur genug Kohle in das Land investiert. Diese Praxis birgt einige Gefahren, schreibt unter anderem Transparency International in einem aktuellen Bericht. Sabrina Loy aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hatte die Infos dazu. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einkaufen ohne Gewissensbisse. Wird auf der einen Seite vielleicht immer einfacher durch immer mehr Bio- und fleischlose Alternativen, aber auf der anderen Seite auch immer schwerer, denn fast überall sind Plastikverpackungen drumherum. Importierte Früchte aus Südamerika kann man natürlich auch nicht so richtig mit gutem Gewissen kaufen, trotz Biosiegel, was vielleicht drauf ist. Was können wir essen, das nicht die totale Klimasünde ist? Das fragen wir uns heute Abend, denn Dänemark will die Sache klarer machen. Dort wird es bald eine Klimaplakette, ein Klimalabel auf Lebensmitteln geben. Es soll anzeigen, ob dieses Lebensmittel klimafreundlich oder klimaschädlich hergestellt und transportiert wurde. Ilka Knigge aus unserem Update-Team, du hast dazu recherchiert heute. Was genau soll diese Plakette denn angeben?
Die Plakette in Dänemark soll Angaben zum Transportweg, zur Kühlung und oder dem Energieverbrauch der Lebensmittel geben. Wie die am Ende aussehen soll, diese Plakette, ist noch nicht ganz klar und auch nicht, wie genau sie vergeben wird. Also ob das quasi eine Ampel wird, wo du dann so zwischen grünen, gelben oder roten Lebensmitteln entscheiden kannst oder ob das ähnlich wie bei dem Fairtrade-Siegel so ein Qualitätssiegel für klimafreundliche Lebensmittel sein soll und die Lebensmittel das dann eben bekommen können oder nicht.
Wie ist denn da die Phase bei uns in Deutschland? Es gibt ja einige Labels wie Fairtrade, du hast es gerade schon eben angesprochen, oder verschiedene Label für nachhaltigen Fischfang, auch oft sehr umstritten. Ein Klimalabel habe ich hier bei uns, glaube ich, noch nicht gesehen, oder?
Nee, ein übergreifendes Label für alle Lebensmittel gibt es auch nicht. Bisher gibt es in Deutschland nur einige wenige Labels, von denen bis auf ein einziges alle von den Herstellern selbst auf die Produkte gedruckt werden. Die Verbraucherzentralen haben dazu eine Studie gemacht und finden keins der Label wirklich hilfreich. Gudrun Köster von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein sagt, verschiedene Label seien auch verwirrend für uns Einkäufer.
Das Problem ist, dass sie wenig transparent und nachvollziehbar sind. Und das ist immer Werbung für einzelne Hersteller. Aber wie soll das eine tatsächliche Hilfe für eine nachhaltige Kaufentscheidung sein? Das ist ja niemandem zuzumuten, dann im Internet nach Kriterien zu forschen und womöglich auch da kaum Informationen zu finden.
Die Verbraucherzentralen wünschen sich deshalb auch für Deutschland ein übergreifendes Label, das per Gesetz beschlossen werden sollte, so wie das jetzt in Dänemark kommt.
Okay, dann denken wir mal nach welchen Kriterien könnte so ein Label vergeben werden. Transportwege sind ja zum Beispiel immer wieder im Gespräch. Mhm. Das Herkunftsland sehe ich aber auch jetzt schon natürlich auf dem Obst und auf dem Gemüse, ne?
Genau, der Transportweg, das wäre ein Kriterium, aber auch das Transportmittel. Nur weil ein Lebensmittel von weit herkommt, ist es nicht zwingend eine totale Klimasünde. Werden die Lebensmittel über Schiffe transportiert, sind sie zum Beispiel viel klimafreundlicher als per Flugzeug. Mhm. Es gibt aber auch noch andere weitere Kriterien, sagt Gudrun Köster von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.
Das ist natürlich, wenn wir die tierischen Lebensmittel nehmen, auch die Art der Tierhaltung, das ist die Fütterung, das sind die eingesetzten Maschinen. Und wenn wir jetzt pflanzliche Lebensmittel nehmen, auch beispielsweise die Herstellung und der Einsatz von Pestiziden.
Außerdem sind verarbeitete Lebensmittel immer klimaschädlicher. Also zum Beispiel Chips schaden dem Klima viel mehr als die gute alte Kartoffel, einfach so. Und wenn du eingefrorenes Gemüse kaufst, dann ist es, selbst wenn es in Deutschland angebaut und geerntet ist, viel klimaschädlicher, weil du zu Hause ja für deinen Gefrierschrank wieder sehr viel Energie verbrauchst und das ist nicht gut fürs Klima.
Welche Lebensmittel würden denn so ein Label dann bekommen? Oder wenn es eine Ampel werden sollte, es steht ja hier in Deutschland noch gar nichts fest, ne, was es da geben könnte. Welche Lebensmittel bekämen denn grün und welche eher rot?
Grüne Lebensmittel wären so regionale Klassiker. Ich habe es gerade schon gesagt, die Kartoffel oder auch so Möhren aus Deutschland. Generell haben Obst und Gemüse sowieso eine super Klimabilanz, wenn sie unbehandelt sind und wenn sie aus der Region kommen. Also ist mal wieder keine Überraschung. Nope. Die Avocado oder auch die Heidelbeeren aus Südamerika, die kommen nicht so gut weg. Bio-Lebensmittel sind oft besser fürs Klima, weil da die schädlichen Pestizide beim Anbau wegfallen. Fleisch ist Klimasünder, das wissen wir auch alle. Aber auch Käse, das ist kein klimafreundliches Produkt. Da gilt zum Beispiel die Regel, je fettiger, desto schlimmer. Denn für fettigen Käse wird in der Herstellung die meiste Milch verbraucht. Und da ist zum Beispiel der Anbau von Futtermitteln für die Haltung der Milchkühe auch das Problem. Aber selbst beim Mineralwasser kann man so ein bisschen unterscheiden. Importiertes Wasser wie jetzt Evian oder Vittel ist natürlich schlechter fürs Klima als Wasser aus regionalen Quellen. Wer also ohne Klimalabel klimabewusst einkaufen will, kann die Herkunft der Lebensmittel checken, versuchen wenig Fleisch zu essen und wenige fertige oder Tiefkühlgerichte kaufen.
Klimalabel bei Lebensmitteln. Die Dänen machen es jetzt erstmal vor. Ilka Knicker hat die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Geschichte habt ihr vielleicht mitbekommen. Eine Studentin aus den USA, Lara Al-Kassem heißt sie, hat sich überlegt, in Israel zu studieren. Studienplatz an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Sie hat ein Visum für ein Jahr in der Tasche und ist nach Tel Aviv geflogen und wurde nicht reingelassen. Grund: Israels Behörden verdächtigen sie, eine Unterstützerin der BDS, einer pro-palästinensischen Boykottkampagne gegen Israel zu sein. Und tatsächlich gibt es ein neues Gesetz in Israel, das BDS-Unterstützern die Einreise ins Land verweigert. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hi.
Können die israelischen Behörden denn zweifelsfrei tatsächlich nachweisen, dass Lara Al-Kassem eine BDS-Unterstützerin ist? Das Visum hat sie ja immerhin bekommen vorab.
Ja, genau, das Visum hat sie, aber es gibt eben dieses Gesetz in Israel, wonach das Land eben zentralen Akteuren, so heißt es in dem Gesetz, der BDS-Bewegung die Einreise verweigern können. Sagen wir mal so, Israel kann der Studentin nachweisen, dass sie eine BDS-Unterstützerin war, was aber nicht so ganz klar ist, ob sie auch heute noch eine BDS-Unterstützerin ist. Mhm. Also Lara Al-Kassem, 22 Jahre alt, US-Amerikanerin, palästinensische Wurzeln, die hat bisher in Florida studiert und dort war sie zeitweise, nicht mehr jetzt, aber zeitweise Vorsitzende an der Uni von einer Ortsgruppe einer pro-palästinensischen Studententruppe. Und diese Studentengruppe, die unterstützt BDS gegen Israel, ist also Teil der BDS-Bewegung, dem Boykottaufruf gegen Israel. Ja, jetzt sagt aber diese Lara Al-Kassem, ich bin aus dieser Gruppe ausgetreten, ich fordere nicht mehr zum Boykott Israels auf. Wie soll ich das auch machen? Ich will ja in Israel studieren. Und wenn ich das Land boykottieren würde, dann wäre das ja gar nicht möglich.
Jetzt steckt Al-Kassem schon über eine Woche am Flughafen in Tel Aviv fest, weil sie eben diese Organisation unterstützt haben soll. Was ist denn die BDS überhaupt? Sag das nochmal. Ist die BDS antisemitisch?
Das ist eine ganz komplizierte Frage. Da gibt es Bücher drüber und hitzige Gefechte von beiden Seiten. BDS hat sich so richtig vor 10, 15 Jahren geformt. Das ist ein Bündnis vieler Organisationen, ausgehend von den Palästinensern. Und BDS sagt, Israel macht immer weiter mit der Besatzung des Westjordanlandes, mit der Blockade des Gazastreifens. Also müssen wir mit Boykottaufrufen Israel zum Einlenken zwingen. Und die BDS-Bewegung sagt, wir sind gewaltfrei und wir haben nichts gegen Juden. Das sehen die Kritiker von BDS aber ganz anders, auch die israelische Regierung. Und die sagen, das ist völliger Quatsch. BDS betreibe eine Dämonisierung Israels und suche sich Israel ganz gezielt raus, spreche nicht über Russland, China oder Saudi-Arabien mit vielen Menschenrechtsverletzungen, sondern schaue eben ganz gezielt auf Israel und betreibe da eine Dämonisierung. Jan, jetzt fragst du nach dem möglichen Antisemitismus. Israel argumentiert eben, dieses Rauspicken, das ist antisemitisch. Hm. Und dann gibt es noch einen weiteren Vorwurf. Israel wirft BDS vor, in Wahrheit ja den jüdischen Charakter des jüdischen Staates Israel immer kleiner machen zu wollen.
Aber ist das nicht total problematisch, dass die israelische Regierung Leuten die Einreise verbietet, im Prinzip, weil sie Israel kritisieren? Das muss man doch aushalten können. Also wie wird das in Israel diskutiert?
Ja, da gibt es zwei Sichtweisen. Die eher rechten Israelis und die Regierung, die sagen, Kritik an Israel ist erlaubt, aber das ist eben ein schmaler Grat, weil eben diese BDS-Leute uns angreifen. Sie wollen Israel schaden. Und da haben wir natürlich das Recht zu sagen, sorry, ihr kommt hier nicht rein, erst recht nicht, wenn wir euch als antisemitisch bewerten. Aber natürlich gibt es auch ganz, ganz viele Israelis und auch Politiker des linken Spektrums, die sich auch in diesen Tagen wieder melden und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir, Israel, sind eine stolze Demokratie und da müssen wir andere Meinungen ertragen, auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen schwer erträglich sind.
Lara Al-Kassem, in diesem Flughafen seit einer Woche, sie hofft noch immer reinzukommen nach Israel. Wie geht's da jetzt weiter?
Ja, es gibt eine große Öffentlichkeit, das sieht man ja auch daran, dass wir gerade sprechen, und diese Studentin hat viele Fürsprecher, amerikanische Juden, Vertreter ihrer Uni in Florida, die sagen, das ist keine Israel-Hasserin, und es haben sich auch Professoren der Hebräischen Universität gemeldet, die sagen, wir erwarten sie, das ist unsere Studentin, lass die rein. Und heute hat sich sogar ein Minister der israelischen Regierung gemeldet und gesagt, dieser Fall schadet Israels Ruf, man soll doch bitte nochmal prüfen, ob Lara Al-Kassem wirklich immer noch eine BDS-Anhängerin ist. Ganz konkret sieht es so aus, Lara hat Einspruch vor Gericht eingelegt gegen die Entscheidung, dass sie nicht einreisen darf. Wegreisen wieder in die USA, das will sie nicht. Also wartet sie am Flughafen, bis das Gericht entscheidet. Am Flughafen von Tel Aviv, das ist praktisch der einzige Ort, den sie bisher von Israel gesehen hat.
Benjamin Hammer, unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent live aus Israel über den Fall einer US-amerikanischen Studentin, die im Flughafen Tel Aviv auf ihre Einreise Erlaubnis wartet. Ihr wird vorgeworfen, eine pro-palästinensische Boykottkampagne zu unterstützen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.